Hallo und herzlich willkommen zum GUD-Podcast, dem Podcast des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Hier werden Themen rund um die digitale Gesellschaft mit Gästen aus verschiedenen Fachbereichen diskutiert.
Im kommenden Vortrag geht es um Literatur und Digitalität. Meine Gäste heute sind die Dramaturgin Jenny Bohn vom Center for Literature Burg Hülshoff und der Literaturwissenschaftler und Autor Andreas Bühlhoff. In der Ankündigung von dem Vortrag sagst du, glaube ich, Andreas, ich glaube, das kommt von dir, dass keine Kunstrichtung so blind für ihre digitalen Entstehungsbedingungen ist wie die Literatur. Woran machst du das fest?
Naja, also ich würde das erstmal, glaube ich, das war natürlich eine ein bisschen provokante These für diesen Teaser. Ob das dann im Detail so stimmt, es gibt ja eine Menge Kunstrichtungen dahingestellt. Aber es gibt, glaube ich, schon so eine Tendenz in der Kunst mit Sprache oder speziell auch mit dem geschriebenen Wort oder dem gedruckten Wort, gibt es so eine Tendenz zu einem konservativen Verhalten in Bezug auf digitale Medien oder auf den digitalen Wandel. Da zählt immer noch das gedruckte Buch mit dem gut formulierten Wort sehr viel. Und im Kontext des Buchmarkts ist das vermarktungstechnisch immer noch sehr wichtig, dass da eine Person hintersteht, die irgendwie geniemäßig einen Text hervorgebracht hat, vielleicht nicht mehr handschriftlich, aber zumindest irgendwie als Ideal irgendwie mit dem Material und den Worten ringt, und dann kommt da irgendwie ein Buch raus. Und dass aber ein Großteil der Prozesse im Literaturbetrieb, im Literaturmarkt und auch im Alltag von SchriftstellerInnen am Computer stattfindet, in Computerprogrammen, vermittelt über digitale Tools, Interfaces und so weiter, das wird eher wenig reflektiert und eher ignoriert, denke ich.
Was ist denn dein Ansatz oder vielleicht auch euer Ansatz, Jenny, um dich mit reinzunehmen, um das vielleicht zu ändern oder um das stärker zu reflektieren? Was gibt es da für Methoden, für Formate?
Das sichtbar zu machen, das, ich glaube, es geht auch stark darum, um das dann zuzunehmen, die Rezipientinnen-Sicht auf Literatur ist, glaube ich, auch noch immer einer, die so aus den 60er Jahren kommt, weil wir auch, wenn wir Literaturmuseen oder sonst anschauen, natürlich noch nicht mit Archivmaterialien konfrontiert werden, die im Digitalen entstanden sind, sondern das sind Notizen handschriftlich, das sind Manuskripte, wo mit Rotstift drüber geschrieben wird und an der Seite was stehen. Wir sehen noch keine PDFs mit Markierungen oder auch wir denken an Zettelkästen und nicht an Ordner, die auf einem Desktop liegen, wo Recherchematerialien drin sind. Und da haben wir angesetzt mit der Idee von Andreas, dem TED Talk, und haben das gemeinsam entwickelt als Veranstaltung, die genau das macht. Das hat jetzt nicht direkt den Sinn, Arbeit zu entmystifizieren und dem Autor oder der Autorin das Genie oder den Einfall zu nehmen, aber doch zu zeigen, wie Arbeit funktioniert und dass es gar nicht so weit weg ist von dem, wie wir alle auch mit diesem Computer umgehen oder spezielle Formen des Umgangs mit dem Computer, die dann auch wiederum interessant sind. Aber vielleicht magst du, Andreas, noch was zu dem TED Talk. Du hast dich da ja auch angelehnt an andere Formate, die es ja schon gab, sozusagen dieses Digitale mit dem Analogen verschränkt haben.
Ja, genau. Es gab, also das ist so ein bisschen auch natürlich entstanden in diesem Kontext von Corona-Veranstaltungen, also das Veranstaltungswesen bricht irgendwie zusammen und wie kann man, was für Formate kann man irgendwie neu entwickeln, um dem zu begegnen, dass man sich nicht analog treffen kann. Aus diesem Geist heraus ist das vielleicht entstanden und da gab es so ein paar Vorbilder, zum Beispiel die Veranstaltungsreihe Screen Walks, wo Vorträge von vor allem FotografInnen oder so aus dem Post-Photography Diskurs sozusagen ihren Screen geshared haben und dann eher so Vorträge oder Inszenierungen von Arbeitsweisen gezeigt haben. Genau, aber die TED Talks speziell orientieren sich irgendwie an dem Atelierbesuch und dem Werkstattbericht vielleicht, als so zwei tradierten Formen von Zugang zu Literaturpraktiken oder Praktiken von AutorInnen. Die sind immer irgendwie inszeniert, das ist denen so eingeschrieben. Trotzdem geben sie irgendwie so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen. Und dann kam dazu, dass ich sehr viel so, so Online-Streams, weiß ich nicht, Twitch oder sowas konsumiere, vor allem so im Computerspielbereich, wo das quasi Standard ist von der Perspektive, dass man aus der Ich-Perspektive auf das Spielgeschehen schaut. Also man guckt auf seinen Screen, so wie die Person, die spielt, auf ihren Screen schaut. Und dieses Überblenden irgendwie von dem eigenen und dem Fremden, das geht am Computer, glaube ich, besonders gut, weil wir alle über einigermaßen ähnliche Geräte verfügen und es deswegen so eine Form von Abgleich geben kann. So, das ist gar nicht so anders, das könnte auch auf meinem Rechner stattfinden. Und das sozusagen in Bezug auf Literatur- oder AutorInnenrecherche zu denken, in Bezug auf, was für Textverarbeitungsprogramme öffne ich eigentlich, wenn ich irgendwie einen Text schreiben will, wie speichere ich das ab oder wie speichern das die bekannteren AutorInnen ab, die damit irgendwie ihr Tagesgeschäft bestreiten. Das finde ich irgendwie spannend. Das ist was man selten sieht, so diese alltägliche Arbeit am Computer von AutorInnen.
Ja, und für uns auch, oder für mich besonders in dem Moment auch so, zu erkennen, okay, die arbeiten alle mit Google Docs fast. Etwas, was ich versuche gar nicht zu machen, und dann die Menschen, deren höchstes Gut oder deren Arbeit sozusagen diese Texte sind, liegen in diesem zum Beispiel einfach da rum. Und da haben wir ganz viel auch, Andreas und ich, drüber gesprochen, warum das so ist oder wie das geht. Und dann ist ja auch die Frage, da haben Andreas und ich eben uns auch viel mit auseinandergesetzt, dass diese Textverarbeitungsprogramme ja erstmal gar keine künstlerischen Programme sind. Die sind ja nicht für die Kunst erfunden worden. Das heißt, in anderen Künsten sind die Materialien, mit denen gearbeitet wird, mit denen sich auseinandergesetzt wird, ja genau auch dafür gemacht. Oder man macht sie sich dahin oder so, zweckentfremdet sie vielleicht auch manchmal. Aber das macht man mit Word oder Google Docs natürlich nicht. Also da werden ja auch Bedürfnisse angepasst an ein Programm. Und das ist auch was in den TAP-Talks immer wieder aufkommt, würde ich sagen. Also wie alle mit dem gleichen Material arbeiten, aber auf eine andere Art und Weise.
Ja, das ist interessant, das stimmt. Das ist einfach quasi, die Materialien sind die gleichen, die wir alle benutzen. Das sind einfach die Office-Programme sozusagen, die jeder kennt. Und klar, das Wort Atelierbesuch ist natürlich auch ein interessanter Vergleich, weil das hat man natürlich auch nicht so oft bei einem Schriftsteller. Nochmal eine Frage, was war denn so die Ursprungsidee dahinter? Also hattet ihr das Gefühl, ihr müsst da so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, im Sinne von, wie arbeiten Schriftsteller heute? Also, oder auch bei dir, Andreas, du bist jetzt ja quasi Autor und Literaturwissenschaftler. Ja, also du bist ja so ein bisschen auch in einer Doppelfunktion, habe ich so den Eindruck. Was war denn da so die Hauptidee dahinter? Also wolltest du unbedingt zeigen, wie Schriftsteller arbeiten, oder... Ja, was ist so der Hauptgedanke dahinter gewesen?
Also ich glaube, es gibt da zwei Ebenen, und das entspricht auch sicherlich so ein bisschen meiner Doppelrolle oder so als Autor und Literaturwissenschaftler, der irgendwie sein eigenes Tun beobachtet oder beobachten möchte. Es gibt natürlich einmal so diesen deskriptiven Ansatz, man schaut, was passiert da draußen, ja, also was für Literatur wird produziert und reflektiert die eigentlich ihre Entstehungsbedingungen, und da würde ich sagen, nein, im Großteil wird diese Entstehungsbedingungen nicht reflektiert, es ist aber gut, da einen Blick drauf zu richten und zu schauen, zum Beispiel, welche Programme werden benutzt und welchem Designparadigma wird da Schreiben eigentlich untergeordnet. Nämlich eben so, also Textverarbeitung sagt es vielleicht auch schon ein bisschen, oder Office-Programme, nämlich eigentlich irgendwie einem Office-Setting, ja, wo so Schriftdokumente produziert werden und eigentlich erstmal vielleicht nicht Literatur produziert wird, in erster Linie. Das andere ist, ja, vielleicht so diese These von der Digital Condition als Textual Condition, also dass wir eigentlich in einer Zeit leben, in der so viel geschrieben und gelesen wird wie nie zuvor, nur eben nicht vielleicht im klassischen Sinne, sondern in digitalen Medien, in Chats, keine Ahnung, auf Social Media, aber eben auch von maschinenproduzierte Texte und von maschinenrezipierte Texte, von Crawlern oder keine Ahnung was. Und das ist, glaube ich, eine Situation, in der man sich jetzt befindet, in der so dieses Skillset von Menschen, die mit Text arbeiten oder Menschen, die mit Sprache arbeiten, würde ich sagen, in besonderer Weise gefordert ist, um mit unserer derzeitigen Situation irgendwie klarzukommen und die zu verstehen und der nicht irgendwie ausgeliefert zu sein. Das denke ich schon. Und das sind, glaube ich, Ansätze, die AutorInnen, die jetzt die ihre digitalen Tools reflektieren oder irgendwie damit umgehen oder die erforschen wollen, die haben da ebenso sozusagen vielleicht ein besonderes Skillset, eine besondere Aufgabe, wie LiteraturwissenschaftlerInnen, die eben Texte analysieren und einordnen können, aber auch eben LiteraturvermittlerInnen, Literaturinstitutionen, die da auf eine besondere Weise, glaube ich, darauf reagieren können.
Okay, da geht es also auch schon so ein bisschen in einfach sowas wie so eine Medienbildung, sage ich mal, digitale Medienbildung für jeden, weil wir das ja alle irgendwie benutzen. Und klar, du hast schon recht, die Produktion ist natürlich massiv an Texten in allen möglichen Formaten und Kanälen und Plattformen. Und die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was vielleicht so da noch dahinter steckt.
Ich glaube, wir haben ja dann aber wiederum auch nicht mit den Expertinnen der Tools zu tun, die sie benutzen. Also es ist was anderes eben, wie sagen wir jetzt bei MalerInnen, die wissen, welche Ölfarbe für was benutzt oder wie die Leinwand bearbeitet werden muss. Es sind Oberflächennutzerinnen, oft, nicht immer, das will ich jetzt nicht jedem absprechen, jeder textproduzierenden Person, dass sie nicht wissen, wie so ein Computer auch darunter funktioniert. Und das wird eben auch interessant in dem Format, dass das zum Vorschein kommt. Es hat dann auf einmal auch so eine Serviceeinheit, ja? Also weil wir bestimmte Kniffe kennenlernen. Und das ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel Shortcuts, die entdeckt man ja nicht, indem man sich das Handbuch durchliest, sondern immer mal wieder bei jemandem anderen was mitkriegt. Drückst du das und das, dann passiert das und das. Oder es gibt das und das Programm, das kann man mit dem Programm verquicken und dann funktioniert das und das einfacher. Also es jetzt wieder zurückzukommen zu dem Format Tab Talks, ist auf der einen Seite auch eine Serviceeinheit. Also ich weiß gar nicht, ob Medienbildung, ob nicht viele der ZuschauerInnen der Tab Talks nicht eigentlich in der Digital Literacy, also schon weiter sind, gebildeter als die Person, die vortragende Person. Und auf der anderen Seite, das Interessante ist halt, dass auch ein Voyeurismus bedient wird, der beim Atelierbesuch oder bei der Studio-Visit ja auch sozusagen mit dabei ist. Also die Person anders kennenlernen, aber auch nicht direkt über das Werk sprechen müssen, also nicht Lesung und Gespräch danach dazu und schlaue Fragen stellen müssen, sondern auf einer ganz anderen Ebene anzusetzen und mitgenommen zu werden und trotzdem nicht in so einen Gossip-Talk zu kommen. Also uns interessiert dann nicht, ne, das Privatleben. Also wir machen jetzt nicht die Gala der Literatur oder Bunte der Literatur daraus. Darum geht es eben nicht, sondern dabei zu sein in der Entstehung und sich zu überlegen, was ist denn eins und eins, wo kommt dann die zwei raus und was sind die einzelnen Komponenten?
Und bei unserem Vortrag, den ihr ja quasi zusammen gestaltet, was erwartet da den Zuschauer?
Ja, da versuchen wir so ein bisschen die Perspektive zu wechseln im Grunde. Also das, was wir als Veranstaltungsformat der Tab Talks gerade beschrieben haben, wenden wir so ein bisschen auf meinen Computer an, als vielleicht so den Computer des Autors, Literaturwissenschaftlers, vielleicht auch Literaturvermittlers und schauen uns dann Arbeitsweisen an, die irgendwie natürlich individuell sind, aber ich denke auch paradigmatisch für die Art, wie gerade mit Computern umgegangen wird in Bezug auf Literatur, also in Bezug auf Literaturrezeption und Produktion. Und da können wir zeigen, wie ich das mache als Exemplar, aber auch wie Beispiele sozusagen aus unserem bisherigen Veranstaltungsmaterial in diese Richtung wird das gehen, Jenny.
Ja, ein kleines Handbuch der Skills kann man daraus schon aus dem bisher gelaufenen TED-Talks vielleicht auch ableiten. Das werden wir mitbringen. Und genau, Andreas kommt in Situationen, in der er seinen Computer zu Hause zeigen muss. Sonst ist ja er der, der zum Screensharing zwingt oder einlädt und Ordner öffnen lässt und Dateien öffnen lässt und nachfragt. Und jetzt drehen wir das Ganze etwas um.
Jetzt haben wir sozusagen einen Atelierbesuch bei Herrn Andreas Bühlhoff.
Sozusagen.
Ja. Ja, wunderbar. Aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht nur für zukünftige Schriftsteller dieser Vortrag, schätze ich mal, oder Literaturwissenschaftler, sondern wahrscheinlich ist die Hoffnung, dass da jeder was von mitnehmen kann, oder? Weil wir ja auch, wie gesagt, alle diese Tools benutzen.
Es ist nicht nur die Hoffnung, dass die Erfahrung, die wir bis jetzt gesammelt haben, dass genau, dass es kein Spezialistinnen-Talk ist. Und damit auch ein Wissen, was alle angeht und für alle interessant sein kann. Und nebenher dadurch, dass man eben auch diesen Voyeurismus, also ich kann es nicht anders sagen, weil das ist auch das Interessante daran. Also in der letzten Folge hat Heike Geislein, Autorin, ihre einen Ordner geteilt, den sie noch nie öffentlich gezeigt hat, und zwar ihre Christbaumsammlung. Also es kommen auch skurrile Momente, gibt es auch, die einfach lustig und unterhaltsam sind.
Okay, ja, wunderbar. Das klingt doch sehr interessant. Da freuen wir uns auf alle Fälle auf euren Besuch bei uns am GU-Dialog. Und ja, vielen Dank nochmal für eure Zeit heute, für das Gespräch. Und wir sind alle schon sehr gespannt auf den nächsten GU-Dialog mit euch beiden. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.